Hallo, herzlich willkommen zum Psychomotorik-Podcast.
Ja, hallo zusammen. Hier sind wieder Katharina und Matthias. Wir sprechen heute in der 8. Folge mal über das Thema
Videokonferenzen.
Ja, genau.
Ein aktuelles Thema, mit dem wir uns jetzt alle beschäftigen, viele von jung bis alt.
Ja, wir sind jetzt seit circa einem Jahr im Homeoffice, könnte man sagen, bis auf wenige Ausnahmen im letzten Sommer. Beschäftigen wir uns viel mit dem Thema digital in Kontakt treten, Videokonferenzen anbieten und wir nehmen aber auch an welchen Teil, ne? Also wir kennen so beide Rollen eigentlich.
Genau. Und das zentrale Thema bei den Videokonferenzen ist aus psychomotorischer Sicht natürlich die Körperlichkeit, die eine andere ist, weil die Menschen, die sich dort in dem digitalen Raum treffen, treffen sich nicht wie sonst in Präsenzräumen als Körper unter Körpern, also ein Körper, die gemeinsam mit anderen Körpern in einem Raum sind und auch Personen natürlich in einem Raum sich zusammenfinden. Und das hat eine ganz bestimmte Eigenschaft. Denn wenn wir uns vorstellen, dass wir in einen Raum zusammenkommen, in einen Präsenzraum, dann ist zum Beispiel der Schall der Stimme, wenn ich spreche, es wird ja auf eine bestimmte Art und Weise, sage ich mal, moduliert. Es gibt zum Beispiel eine gewisse Geräuschkulisse, der Schall wird reflektiert. Und das trifft auf unsere beiden Stimmen zu. Wenn wir zusammen in einem gemeinsamen Raum sind, dann erleben wir zumindest eine ähnliche Form von Raumakustik, könnte man sagen. Und damit einhergeht natürlich auch eine Atmosphäre, die wir erleben. Wir sind offensichtlich gemeinsam in einem Raum.
Ja, und das ist ja wirklich total anders, wenn man jetzt in Videokonferenzen ist. Also da wird ja sogar eher empfohlen, dass die Personen, die jetzt gerade nicht sprechen, ihr Mikro ausmachen, damit es nicht zu so Zwischen- und Störgeräuschen kommt. Und da nehme ich ganz oft eigentlich dann zwischendurch auch so eine Stille wahr, obwohl ja eigentlich gerade irgendwie 20 oder 30 Leute zusammen in der Konferenz sind.
Ja, und man kennt das aus Präsenzräumen, dass zum Beispiel, wenn jetzt vorne jemand einen Vortrag hält oder so, man hört im Publikum so ein Gemurmel vielleicht, ne, wenn Leute sich so...
Ja, oder so ein Raunen, so eine bestimmte Aussage getroffen wird oder ein Schmunzeln, also so diese kleinen Äußerungen eigentlich.
Genau, und das prägt alles die Atmosphäre in solchen Räumen, wo wir uns dann auch darüber austauschen können. Also, was ist denn da jetzt passiert? Und hast du das gemerkt, was da jetzt nochmal passiert ist? Also man nimmt unglaublich viel wahr in so einem Raum. Es hat eine unglaubliche Tiefe, tatsächlich eine räumliche Tiefe. Und die wird in den Videokonferenzen bisher in der aktuellen Software, wie sie sozusagen aufbereitet ist, natürlich reduziert. Man hat so eine zweidimensionale Oberfläche. Die Menschen sind in so kleinem Passbild Format, Bildern so angeordnet nebeneinander.
Stimmt, eigentlich wie so auf dem Personalausweis, ne? So genau. die Ausschnitte.
Ja, und die Körper sind natürlich auch nicht dreidimensional erfassbar in Bewegung. Ne? Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind in einem Präsenzraum, eine Person kommt rein, dann nehmen wir die ja dreidimensional wahr. Von hinten, von vorne, von der Seite, die bewegt sich durch den Raum, die Person. Es ist eine ganz andere Wahrnehmung einer Person, eines Menschen, als wenn wir immer nur diese Frontalansicht haben.
Ja, ja.
Und dieses Raster, wenn wir uns das anschauen, ist auch, wenn man das sich so mal anschaut, also für mich zumindest auch eine unnatürliche Situation.
Also bei so du hast das ja sonst eigentlich nicht, wenn man zusammen in einem Raum sitzt, da guckst du ja nicht alle gleichzeitig von vorne frontal an, so wie das jetzt auf dem Bildschirm eigentlich gezeigt wird.
Genau, und wenn man jetzt so, man hat da 20 oder 30 Leute vor sich, alle in so einem kleinen Bild, alle gucken mich gleichzeitig an. Ne? Alle gucken mich an und die haben auch alle irgendwo eine gewisse Mimik, ne? Und die bewegen sich irgendwie und das ist sozusagen eigentlich schon eine Überforderung von nonverbaler Kommunikation, ne? Weil man irgendwie alle gleichzeitig im Blick haben muss. Das ist eine Situation, die so eigentlich in Präsenzräumen gar nicht vorkommt.
Stimmt.
Da müsste man sich vorstellen, dass die alle auf dem gleichen Abstand wären und mich gleichzeitig angucken. Und das ist in Präsenzräumen eben nicht so. Da haben wir so eine Tiefenstaffelung eigentlich, ne? Wenn wir uns so einen Vortrag zum Beispiel angucken, eine Person ist vorne und da sitzen Leute, dann habe ich ja nie alle auf der gleichen Ebene, sondern es gibt die erste Reihe, dann sitzen ein paar Leute weiter hinten, dann sind welche links und welche rechts. Also das ist einfach so eine, ich mache für uns eigentlich eine gewohnte Struktur, in diesen Räumen zu sein, und auf einmal kommt das dann so in der Videokonferenz so Schlag auf Schlag, alle auf der gleichen Ebene, alle auch im gleichen Abstand und sehr nah, muss man sagen. Man ist ja zum Beispiel...
Stimmt, du würdest dich ja sonst eigentlich auch nicht so nah vor jemanden setzen, wie jetzt jemand auf der Kamera vielleicht abgebildet ist.
Ja, ne? Es ist schon ein sehr intimer Nahraum, in dem man sich da bewegt, weil man ist ja vielleicht einen Meter oder so von der Kamera entfernt, vielleicht auch manchmal nur einen halben Meter. Wenn man vor einem Laptop sitzt, ist man vielleicht noch näher dran.
Und weißt du, was mir auffällt, wenn manche Menschen dann so, was auch irgendwie logisch ist, vom Laptop zum Beispiel sitzen und so von oben so in die Kamera vom Laptop so reingucken. Da habe ich auch manchmal den Eindruck, so die kriechen mir jetzt gleich entgegen irgendwie. Finde ich so von der Wahrnehmung her auch interessant, wie unterschiedlich das sein kann, so was dann auch so eine Perspektive ausmacht.
Genau, es kommt zu Situationen, die wir so in Präsenzräumen nicht freiwillig herstellen würden, die wir sozusagen, wir würden uns niemals so nahe kommen, wir würden niemals so uns strukturieren und so weiter. Das ist eine Eigenschaft von dieser Software, die natürlich auch weiterentwickelt werden kann. Vielleicht wird man das noch irgendwann aufgreifen, dass man, da kommt ja auch immer mehr dazu mit diesen Teilgruppen, Breakout-Räumen. Das sind ja auch alles Dinge, die so soziale, Dinge, wie wir normalerweise so in Präsenzräumen uns strukturieren, dann aufgreifen und in diese Software sozusagen übersetzen.
Ja, also du sprichst da jetzt vor allem so diesen körperlichen Aspekt im Präsenzraum an. Lass uns das doch noch so ein bisschen aufteilen oder noch so ein paar Punkte beleuchten. Wie könnten wir uns jetzt diesem Thema widmen, wenn wir das jetzt so aus bewegungsorientierter, psychomotorischer Perspektive uns angucken? Also du hast jetzt ja eigentlich schon so den Raum an sich angesprochen. Was könnten noch so Punkte sein?
Ja, einfach die Dinge, mit denen wir uns sozusagen umgeben, die wir anfassen können. Das könnte zum Beispiel in einem Seminarraum, wenn wir jetzt uns ein Präsenzseminar vorstellen.
Zur Psychomotorik jetzt.
Könnte das zum Beispiel ein Whiteboard sein oder eine Tafel, mit der man zum Beispiel auf dem Stift was schreibt. Mhm. Ja, und dann steht man von seinem Platz auf, geht zu dieser Tafel und schreibt was auf. Mhm. Das ist schon allein schon ein sozusagen ein Handlungsvollzug, der da stattfindet. Und ich habe diese Dinge in der Hand. Ich habe wirklich einen Stift in der Hand, mit dem ich auf der Tafel dann schreibe. Und
im Psychomotorikraum, wenn wir jetzt auch praktisch arbeiten, sind das ja auch dann Materialien wie, was weiß ich.
Ja, aber es fängt schon eigentlich bei so einem ganz normalen Seminar an. Auch da, es muss gar kein Psychomotorikraum in jetzt irgendwie einer Therapie sein, wo wir jetzt irgendwie mit Kindern in einem ganz speziellen Raum arbeiten. Ich gehe jetzt einfach nur mal von einem ganz normalen Seminarraum, jetzt sage ich mal einer Universität oder so, in so einem Bildungssetting aus. Ja. Auch da haben wir ja, wenn wir im Präsenzraum sind, einen ganz anderen Bezug zu den Dingen.
Und unserem Körper damit ja auch, weil wir die Dinge mit dem Körper berühren, wahrnehmen. Ja.
Genau, und die Dinge haben auch, wenn man eine gewisse symbolische Funktion für unser soziales Miteinander. Mhm. Wenn ich jetzt sage, wir sitzen jetzt zusammen im Präsenzraum und sage, du fragst mich, du gehst jetzt nach draußen in die Pause und sagst, kann ich dir noch irgendwas mitbringen? Ne? Soll ich dir auch einen Kaffee mitbringen?
Ja, da freue ich mich, wenn du mich das fragst.
Dann könnte man diesen Kaffee, den du mir mitbringst, auf rein objektiver Ebene betrachten, dass es einfach dieses Objekt ist, was du mir gibst, rein funktional. Wir können aber auch sagen, das hat eine soziale Funktion. Du bringst mir was mit, du stellst eine Verbindung her, vielleicht willst du mir einem Gefallen mit tun oder so. Und wir verbinden uns über die Dinge, die in diesen Präsenzräumen sind, auf symbolischer Ebene, könnte man sagen.
Ja.
Das ist es mehr als nur das Ding, sondern
das wäre jetzt im digitalen Setting, wäre das, wenn ich dir vielleicht nochmal einen Link zuschicke zu einer interessanten Seite oder so.
Ja, aber
das ist ja überhaupt nicht zu vergleichen eigentlich mit der Symbolik, die du, glaube ich, meinst.
Ne? Das ist zu vergleichen auf jeden Fall, aber in diesen Präsenzräumen ist sie natürlich von einer viel höheren Intensität geprägt und einer viel höheren, Erfahrbarkeit der Dinge, weil, und das ist ein ganz zentrales Moment in Präsenzräumen, der eben in diesen digitalen Räumen bisher nicht so vorkommt, und zwar ist das der Blick.
Ah ja.
Wenn wir uns wieder vorstellen, wir sind gemeinsam in einem Präsenzraum, ich nehme Blickkontakt mit Menschen auf. Ja, ich gucke die kurz an, dann gucke ich schnell wieder weg. Ne? Dann guckt die andere Person mich wieder an und dann gucke ich, wer ist noch so alles im Raum. Ich lasse meinen Blick wandern von links nach rechts, gucke nochmal da so ein bisschen. Ne? Und dann habe ich vielleicht auch einen Tischnachbarin, Tischnachbarn neben mir, der ist mir näher als andere Personen. Ich bin sozusagen strukturiert von Nähe und Distanz. Ne? Du bist mir näher als andere Personen. Ich werfe dir einen Blick zu, du wirfst mir den Blick zurück. Also da sind soziale Dynamiken und soziale Ordnungen, könnte man das ja auch nennen, die in so einem digitalen Setting, ja, schon fast, könnte man sagen, unterbunden werden.
Ja, ich merke auch, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Videokonferenz bin, dann schon mal sage, ja, Tanja, ich gucke dich jetzt mal an. Ne? Und eigentlich muss ich das dann verbalisieren, weil Tanja das ja nicht erkennen kann, ob ich sie jetzt angucke, weil diese Kacheln auf dem Bildschirm ja anders angezeigt werden bei jedem. Und eigentlich müsste ich in die Kamera gucken, damit sich jemand angeschaut fühlt, aber oder?
Geht ja nicht, er weiß ja nicht, wer ist jetzt gemeint.
Wer ist jetzt gemeint? Es könnten alle der 30 Leute sein.
In einem Präsenzraum ist es ganz klar. Ich fühle mich direkt affektiv betroffen, ne, von deinem Blick, sozusagen. Ich bin hier im Präsenz, so ich bin gemeint, das ist ganz klar. Mhm. Und das ist wirklich eine ganz, auch diese Situation, du hast jetzt gesagt, ja, ich müsste ihr sagen, jetzt spreche ich dich gleich an, ne? Und das sind alles so geplante Aktionen, ne? Man verabredet sich auch in diesen Videokonferenzen immer geplant, ne? Man kriegt vorher eine E-Mail mit einem Link und dann treffen wir uns. In Präsenzräumen ist das so, dass so soziale Verbindungen auf zufällige Art und Weise entstehen. Ja, also das sind so zufällige Situationen im Pausen.
Ja, man trifft sich vielleicht vorher in der Bahn schon oder auf dem Parkplatz, auf dem Weg irgendwie zur Veranstaltung, in dem Psychomotorikraum, in der Umkleide, auf der Toilette. Ja, stimmt. Also das eigentlich müsste man davor, vor den Videokonferenzen immer noch so ein informelles Treffen machen.
Ja, aber
so
dann wäre dieses
zufällig zusammengestellten Gruppen.
Das Problem an der Sache ist dann wieder, das informelle Treffen wäre wieder geplant.
Ja.
Und es gibt in diesen Präsenzräumen, wenn man die ganzen Zwischenräume, dem Flur, auf dem man sich trifft, wenn man in die Mensa geht oder irgendwo nochmal auf dem Schulhof oder wo auch immer man sich da gerade befindet, es entstehen soziale Konstellationen, mit denen hätte man nicht gerechnet.
Ja.
Zum Beispiel die Hausmeisterin oder der Hausmeister kommt vorbei, man hat nochmal ein Gespräch über das Wetter, man verbindet sich.
Man erfährt ja auch zufällig dann oft so Dinge, nach denen man nicht gefragt hätte.
Und das sind Dinge, die kann man nicht planen, die kann man nicht konstruieren, da kann man keinen Link zu verschicken. Ich würde ja nicht auf die Idee kommen, Hausmeister, Hausmeisterin, sagt man das eigentlich so? Ist das der offizielle Begriff? Wahrscheinlich.
Ich glaube, das heißt jetzt mittlerweile Facility Management oder so.
Facility Management. Ich möchte da niemanden zu nahe treten.
Ja. Ich weiß aber auch nicht genau, wie die Person sich selbst
bezeichnet. Auf jeden Fall würde ich nicht auf die Idee kommen, diesem Facility Manager einen Link zu schicken. Ja, ich möchte gleich mal kurz mit dir übers Wetter plaudern.
Ich wollte mal fragen, ob ich den Schlüssel gleich haben kann.
Und das klingt jetzt lustig, aber das ist natürlich für unser soziales Miteinander, würde ich sagen, schon sehr, sehr wichtig. Diese ganzen, dieses Ganze drumherum, was man sonst gar nicht so beachtet. Das ist, glaube ich, das, was so eine soziale Begegnung und auch Bildung ausmacht, würde ich sagen.
Du hast auch vorhin so diese Atmosphäre angesprochen. Wenn ich jetzt nochmal so an den psychomotorischen Kontext denke, dann ist es ja wirklich dieses Wahrnehmen, dieses Spüren von Atmosphären, die ich ja jetzt zum Beispiel als Gruppenleitung in der Psychomotorikgruppe oder auch als Seminarleitung in der Weiterbildung ja auch bewusst gestalten kann und den die Teilnehmenden ja auch mitgestalten.
Genau, darum, das ist genau eigentlich der Präsenzraum mit seiner dreidimensionalen Tiefe, mit seinen Atmosphären, mit seiner Tiefe und so weiter.
Ja.
Das ist genau, was Psychomotorik nutzt als sozusagen als Medium, als als Wirkfaktor, auch die Beziehung mit dem Blick, ne? Genau dieser Blick, wenn ich jetzt einen Menschen in seiner Entwicklung, in seiner Bildung, in seiner Bewegung begleitet, spielt der Blick ja auch eine ganz besondere Rolle. Ich sehe dich, was du machst. Ne? Das ist ja manchmal schon, da fragt man sich, was ist jetzt hier das professionelle Handeln in der Psychomotorik? Da ist das Dasein, jemanden zu sehen, vielleicht zu spiegeln, ich nehme dich wahr, ist allein schon durch den Blick, mich guckt jemand an.
Ja, und auch die Körperhaltung, ob ich zugewandt bin, ob ich offen bin und ein Beziehungsangebot gerade machen kann. Aber du sprichst jetzt ja viel eigentlich davon, dass das im Digitalen nicht möglich ist. Das würde jetzt mich auf die Idee bringen, du meinst, dass das eigentlich Quatsch ist, über digitale Medien zusammenzukommen. Also siehst du da trotzdem auch ein paar Ressourcen?
Ja, also erstmal die zentrale Ressource, die ich darin sehe, ist, dass ich und wahrscheinlich auch ganz viele andere, du natürlich auch, und wir machen uns alle Gedanken jetzt auf einmal über diese Dinge. Mhm. Und in diesem starken Kontrast, wenn wir jetzt auf einmal gezwungen sind, diese Videokonferenzen zu machen, sehe ich das als ein wunderbares Geschenk, jetzt sage ich mal, für die Forschung in diesem Bereich zu der Erkenntnis zu kommen, was fehlt denn jetzt in diesen Dings? Und da sehe ich schon...
Du meinst, was fehlt in diesen digitalen Tools?
Genau, und was... Was braucht es auch für soziale Begegnungen? Mhm. Worauf kommt es an und so weiter?
Ja. Und ich, also was vermissen wir eigentlich
genau. jetzt?
Was ist es, was wir vielleicht vermissen, wenn wir in unserem Homeoffice sitzen und mit 30 anderen Personen aus ganz Deutschland irgendwie verbunden sind, aber nur digital?
Und diese Videokonferenzen sind für mich so ein Kontrastmittel, in dem ich eigentlich die Psychomotorik in Präsenzräumen jetzt noch mehr wertschätzen kann und noch mehr verstehe, was dort passiert und kann das noch mehr analysieren in diesem Kontrast zum digitalen Raum.
Ja.
Jetzt hast du natürlich angesprochen, hat der auch natürlich Vorteile. Natürlich, erster Vorteil ist natürlich, jetzt wenn in der Pandemie, können wir Bildungsangebote fortsetzen, ohne dass wir dann Kontakte herstellen.
Also es ist ja auch wieder ein Angebot, das man dann wirklich auch machen kann und wieder zu, sag ich mal, Teilhabe an Bildung auch führen kann dadurch.
Also der Körper ist geschützt. Ja, also wir sind eigentlich in so einer Membran der Unverwundbarkeit, könnte man sagen.
Ja.
Wir sind ja nicht anwesend mit anderen Körpern. Das ist einmal für diese Virusinfektion sind wir geschützt, aber auch für sowas wie Stigmatisierung, wenn wir jetzt mal daran denken, dass es auch nicht selbstverständlich ist, seine Körperlichkeit in einem Präsenzraum zu zeigen. Das kann mit Scham verbunden sein, das kann mit Stigmatisierung verbunden sein.
Wenn man sich vielleicht gerade unwohl fühlt und irgendwie, lieber, weiß ich nicht, im gewohnten Umfeld sein möchte.
Also es ist schon ein gewisser, also für mich kann ich nur aus eigener Erfahrung sprechen, kann auch mit Stress in Verbindung stehen sozusagen, in sozialen Kontakten, in einem Präsenzraum zu sein, mögen mich die anderen, wie sehen mich die anderen, akzeptieren die mich, wie ist mein Körper, habe ich mir die Haare richtig gemacht und so. Da gibt es ja unglaublich viele Sorgen, die man sich machen kann, wo man sich vielleicht auch manchmal wünscht, in so einem Schutzraum zu sein.
Mhm.
Und den kann natürlich diese Videokonferenz erstmal bieten, so eine gewisse Distanz. Ne? Wenn wir von Nähe und Distanz reden, ist vielleicht auch hier möglich, eine Distanz einzunehmen und so ein Safe Place, einen Schutzraum aufzubauen. Ich kann jederzeit aus der Videokonferenz mit nur einem Klick, kann ich rausgehen.
Ich kann mein Video ausschalten, ich kann meinen Ton ausschalten. Das geht ja dann in Präsenz auch nicht, ne? Genau. Dass du was mitbekommst, aber eigentlich nicht sichtbar bist.
Genau, und das ist sozusagen aus dieser Beobachterperspektive einfach nur zu sein, nicht aktiv teilzunehmen, sondern erstmal nur so von außen so reinzuschauen, hat auch für einen großen Moment von Sicherheit vielleicht für einige Personen. Und man kann an diesen Bildungsangeboten teilnehmen, ohne dass man so aktiv teilnimmt, sondern nur so im passiven Sinne.
Also naja, und du musst auch diesen Weg nicht zurücklegen. Ne? Wir haben ja jetzt auch schon einige Angebote gemacht oder haben teilgenommen, wo dann Teilnehmende aus Berlin mit dabei waren, die jetzt nicht für eine Tagesveranstaltung irgendwie nach Bochum gekommen wären oder die vielleicht zeitgleich noch Kinder betreuen und das zeitlich nicht gepasst hätte mit dem Fahrtweg. Also in gewisser Weise, kann das als Vorteil gesehen werden, aber dadurch, was ich bei mir merke, verdichtet sich die Zeit irgendwie auch. Also dadurch, dass ich an einem Ort bin, denke ich so, ich habe jetzt dann bis 14 Uhr noch einen Termin. Eigentlich könnte ich dann vielleicht mit einer kleinen Verschnaufpause um 14:45 schon wieder direkt weitermachen, wo ich jetzt an anderen Stellen aber erst nochmal den Ort hätte wechseln müssen, was mir vielleicht auch Zeit gegeben hätte, Dinge zu verarbeiten und an einem anderen Ort wieder anzukommen.
Genau, da ist jetzt die Frage, wie man jetzt Vorteile und Nachteile jetzt einordnet. Es ist so, dass wir jetzt sozusagen in unserer modernen Gesellschaft ja immer technische Fortschritte machen, die eigentlich uns dazu befähigen, mehr Zeit zu haben. Ja, zum Beispiel,
dass es effektiver ist.
Zum Beispiel bei der Erfindung der E-Mail, sage ich jetzt mal, hat man ja eigentlich theoretisch hätte man ja unglaublich viel Zeit einsparen können, weil man ja über diese E-Mails diesen ganzen Postverkehr und so weiter in viel kürzerer Zeit hat erledigen können.
Ja.
Aber was ist passiert? Also wenn wir uns heute anschauen mit unseren E-Mail-Postfächern, ich glaube, die haben sich mehr als verzehnfacht. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, kann ich jetzt nicht empirisch belegen, aber...
Naja, also wenn ich an so einem Tag manchmal so 20, 30 E-Mails schreibe, die hätte ich ja sonst nicht als Brief formuliert wahrscheinlich, ne? Genau. Den ausgedruckt, eingetütet und zur Post gebracht.
Und das ist das Paradoxe in unserer Gesellschaft, dass wir eigentlich durch diesen technischen Fortschritt, ja, der verspricht uns eigentlich Zeiträume zu gewinnen, aber was tun wir? Wir stopfen die sofort wieder mit neuen Terminen. Das heißt, wir, jetzt zum Beispiel mit den Videokonferenzen, ne, könnte man ja sagen, jetzt zum Beispiel in der Lehre, an der Hochschule, ja, ist doch wunderbar, da sparen wir Zeit ein, müssen wir weniger arbeiten. Ne? Mhm. Also eigentlich wird dann eine Vollzeitstelle wird plötzlich zur Halbtagsstelle, ne? So in der Theorie.
Ja.
Aber was passiert? Man sagt, ach, jetzt haben wir ja Zeit gewonnen, jetzt machen wir anstatt ein Seminar, machen wir direkt drei.
Mhm.
Ne? Und dann stopft man sich den Terminkalender noch voller. Und
das ist sozusagen, weil alles möglich ist.
Genau, ne? Das ist das Paradox dieser Gesellschaft, dieser modernen, technisierten Gesellschaft, die verspricht uns, dass wir Zeiträume gewinnen, ne, wo wir einfach sagen, es ist jetzt Zeit für Entspannung und zur Ruhe. Aber
oder ich kann an meinen Ruhe noch einen Fachartikel lesen und mich auf was anderes vorbereiten.
Aber es wird, und das ist etwas, was Hartmut Rosa in seiner Arbeit zur zur Entfremdung, Beschleunigung und Entfremdung heißt es, und hinterher auch noch zur Resonanz, was er schreibt, diese gesellschaftliche Beobachtung, dass immer alles schneller wird und dass wir uns eigentlich von uns selbst und unserem Selbstweltverhältnis entfremden.
Mhm.
Dass wir eigentlich da so diese Versprechen der Moderne und Spätmoderne, dass wir mehr Freiheit gewinnen und Autonomie, das ist eigentlich gar nicht der Fall. Oft sagen wir am Ende des Tages, ja, ich bin gar nicht zu dem gekommen, was ich eigentlich machen wollte.
Mhm.
Irgendwie habe ich so einen Kontakt verloren zu dem, was mir wirklich wichtig ist, zu diesem, so einem, ja, resonanten Selbst-Welt-Verhältnis, könnte man das nennen. Und das ist bei den Videokonferenzen ja auch wieder so eine technische Möglichkeit, wo man Dinge beschleunigen kann.
Ja, ja.
Ja, ich muss nicht mehr ins Auto steigen oder in die S-Bahn, ich muss nirgendwo mehr hinfahren. Ich drücke einfach auf diesen Link, zack, und ich bin sofort, habe ich 20 Leute vor mir, die mit einem Fingerschnipsen vor mir sind und wir können direkt loslegen.
Mhm.
Und wenn ich, vielleicht kennst du das, wenn man mit diesem Seminar fertig ist, man ist so aufgeregt, man ist so irgendwie in diesem Seminar drin, man drückt auf dieses X oder diesen verlassen und dann innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, zack, bin ich alleine in meiner Privatwohnung. Und das ist total, wenn nicht...
Es ist schon schräg eigentlich.
Ne? Also durch diese Videokonferenzen wird auf jeden Fall diese Beschleunigung nochmal sichtbar, dass wir einfach überhaupt gar nicht mehr an den Körper dort angebunden sind und irgendwie...
Weil der Körper sich nicht durch den Raum und die Zeit bewegt.
Ja, die Technik nimmt uns das ab, mich zu verabschieden von den Leuten nochmal, ne, du kennst das ja, dass man dann nochmal in Gespräch kommt, dann nochmal zur Tür geht und dann habe ich nochmal die Zeit, wenn ich vom...
Du sagst das jetzt, weil ich mich immer lange verabschiede, ne?
Richtig.
Du kennst das ja, wenn wir sagen, ja, wir gehen jetzt, dann dauert das nochmal plus 10 Minuten bei Katharina.
Und der Weg, weiß ich, vom Seminargebäude zur S-Bahn oder zum Auto, zum Fahrrad, da nochmal in der Bahn zu sitzen, nochmal Zeit für sich zu haben und so weiter.
Das so sacken zu lassen.
Ja, und das wurde, glaube ich, unterschätzt, dass das auch Wert hat, ne? Diese Zwischenzeiten. Ne?
Ja.
Oder jetzt können wir ja auch auf Kinder übertragen, die jetzt von der Schule direkt mit dem Auto abgeholt werden. Ne?
Ja, gut, das ist auch nochmal ein anderes
Thema. Ja, da hast du auch mal gesagt, du hast die Zeiten, wenn du von der Schule nach Hause gelaufen bist in Ruhe, dann auch nochmal für dich so zur Meditation.
Ja, du sagst jetzt Meditation. Meine Mutter hat immer gesagt, zum Trödeln.
Ja, genau.
Aber ja, klar. Also ich glaube schon, dass das, also das merke ich auch als Erwachsene ja noch, dass mir sowas wichtig ist. Ich löse das ja im Moment so, dass ich dann nach längeren Sitzungen eine Runde wirklich um den Block gehe, spazieren gehe, als wenn das nochmal so der Weg gewesen wäre eigentlich. Und ich merke auch wirklich, dass mein Körper das so braucht. Und ich da immer gut aufpassen muss, dass ich mir dann eben nicht den nächsten Termin direkt lege. Aber ich muss noch mal ein Gegenargument bringen. Und zwar merke ich schon, dass die Kommunikation in Teams, in Gruppen, auch in größeren Gruppen tatsächlich vielfältiger geworden ist und dadurch ja wirklich einfacher möglich ist. Und ich habe schon den Eindruck, dass wir mehr und häufiger kommunizieren dadurch.
Okay.
Ja. Ne? Also das wäre jetzt so auf der inhaltlichen Ebene und auch auf der, ich sag mal, teambildenden oder überhaupt Abspracheebene. Würde ich sagen, ist das schon ein Vorteil, weil wir in gewisser Weise häufiger was voneinander mitbekommen.
Ja, das ist jetzt wieder der Aspekt der Quantität.
Ne? Ja,
also es ist häufiger mehr Zeiträume. Aber die Frage wäre jetzt nach der Qualität. Haben die auch mehr Tiefgang, die Gespräche? Oder was ist dann noch entstanden? Also das würde mich noch interessieren. Also
Ja, das ist ein guter Aspekt, den du ansprichst. Also ich meine, dass es Arbeitsprozesse verleichtert, also erleichtert, wenn ich jetzt mal so an Teamabsprachen denke, wenn wir jetzt mit 5 oder 6 Leuten in einem Team arbeiten und wir uns so gegenseitig auf den aktuellen Stand bringen, wer arbeitet gerade woran, wo kann man vielleicht andere noch unterstützen. Also das wäre vielleicht eher so auf der Organisationsebene und auf der, ja, Vernetzungsebene zu sehen. Mhm. Und den Tiefgang, da würde ich dir recht geben, das ist natürlich dann mit so einer größeren Gruppe, mit 5, 6 Leuten, hat das eine andere Tiefe, als wenn ich jetzt mit einer Person nochmal auf dem Gang oder unterwegs irgendwie sprechen würde.
Aber
ich könnte es jetzt nicht sagen, dass jetzt alle Gespräche, die ich jetzt sonst in unterschiedlichen Gruppen führe, jetzt alle nur total oberflächlich sind. Das würde ich jetzt zum Beispiel nicht sagen. Ja, da müsste ich jetzt ein bisschen länger drüber nachdenken.
Also es hat, was wir auf jeden Fall festhalten können, es hat auf jeden Fall Vorteile. Manchmal sogar schon zu viele Vorteile.
Ja.
Ne? Also das ist ja da, wo wir aufpassen müssen. Ne? Diese Sachen, die uns versprochen werden, dass wir Vorteile haben. Ne? Damit wird ja sozusagen auch geworben und mit Versprechungen. Ne?
Ja.
Man ist überall verfügbar, man kann. Aber das kann auch schon zu viel sein. Ne? Also dass sozusagen da, dass man da sozusagen vielleicht was entwickelt, Süchte entwickelt, ne, von technischen Geräten oder so, dass man da eigentlich so eine, eigentlich wurde einem die Freiheit versprochen, aber man ist in so einer Unfreiheit gelandet. Vielleicht bin ich aber auch zu negativ in meiner Betrachtung des Ganzen. Es wird auf jeden Fall Vorteile geben. Also da gebe ich, ich kann sie noch nicht so. Also für mich hat es auf jeden Fall Vorteile.
Also, ja, also ich denke wirklich einfach an den Teilhabeaspekt. Wir können damit einfach auf eine andere Art und Weise, und vielleicht müssen wir das ja auch nicht unbedingt bewerten, ob das jetzt besser oder schlechter ist, sondern können uns vielleicht darauf einigen, dass es einfach anders ist, ja, miteinander in Kontakt bleiben, in Kontakt kommen, miteinander arbeiten. Und uns auch so gegenseitig unterstützen. Ich glaube, dass das auch eine wichtige soziale Ressource ist, dass wir das eben nicht alles alleine zu Hause bewältigen. Jetzt mal ganz abgesehen von beruflichen Kontexten auch den privaten Austausch so nutzen zu können. Ne?
Ja, wie können wir das denn jetzt alles noch zusammenfassen?
Also ich glaube, wir werden es weiter beobachten, denn so wie die aktuelle Lage jetzt Ende März zeigt, ja, es wird jetzt noch weiterhin andauern, diese Situation. Und ich werde es weiterhin für mich beobachten, wie fühle ich mich körperlich damit, was macht das mit mir, mit meiner Wahrnehmung, und bin auch immer wieder im Austausch mit dir, mit anderen KollegInnen, mit Teilnehmenden an Bildungsmaßnahmen wie jetzt an der Hochschule oder auch jetzt über psychomotorische Angebote. Da sind wir jetzt zum Beispiel bei einem Team in der OGS mit dabei, ja, wo die Teilnehmenden auch sagen, dass das tut uns gut, dass wir uns so dann doch auch länger austauschen können und uns auch ohne Maske sehen können. Mhm. Ja. Ja.
Dann würde ich mal sagen, machen wir einen Strich drunter. Es sind jetzt sozusagen die aktuellen Erkenntnisse.
Ja, vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen zusammenfassen. Wir haben ja jetzt so verschiedene Punkte angesprochen. Ne? Wir haben so angefangen mit dem Körper und der Atmosphäre im Raum.
Genau, also es gibt ganz viele Dinge in Präsenzräumen, wie die Atmosphäre, der Blick, ja, die Begegnung, diese spontanen, zufälligen Situationen, die auch in Zwischenräumen abseits des Präsenzraums passieren. Da haben wir einen unglaublichen Wert erkannt im menschlichen Zusammensein in Präsenzräumen. der in Videokonferenzen so nicht übersetzt werden kann, sondern nur eingeschränkt übersetzt werden kann, weil es so eine gewisse, diese räumliche Tiefe einfach fehlt, der Blick fehlt. Aber es hat auch viele Vorteile, dass wir schneller uns miteinander verbinden können, wir können uns mehr austauschen und der Austausch ist anders, können wir mal so zusammenfassen. Und dass wir das weiter beobachten und gucken und jetzt nochmal zur Psychomotorik zurückzukommen, wie können wir das da einordnen? Was würdest du sagen?
Ja, ich fand jetzt diesen zeitlichen Aspekt wichtig, ne? So Zeitraumwahrnehmung, das nochmal so in den Blick zu nehmen. Also wie sich die Zeit verdichtet und wie wir das im psychomotorischen Kontext thematisieren können.
Ja, das hört sich doch gut an.
Also.
Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Mich interessiert natürlich auch noch die Auffassung unserer Zuhörenden. Also wenn ihr Lust habt,
ach, das interessiert dich.
Ja, das würde mich schon interessieren.
Das interessiert mich überhaupt nicht.
Wie nehmt ihr das denn wahr? Welche Erfahrungen macht ihr damit? Haben wir vielleicht irgendwie einen Aspekt jetzt total vergessen in unserer kleinen Diskussion hier? Schreibt uns gerne, schreibt das gerne in die Kommentare, wo auch immer ihr das jetzt gerade hört. Und bis bald.